Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Hi meine Pros und Champs, Bankdrücker, Stammspieler, Goalgetter, Spielmacher, Centerbacks, IVs, LVs, AVs, ZMs, falsche Neuen, Coaches und alle, die nicht eingewechselt werden, gesperrt oder nicht im Kader sind. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, in der ich wieder einen spannenden Gast eingeladen habe. Hört selbst rein. Und wenn euch der Podcast gefällt, vergesst nicht, diesen mit 5 Sternen zu bewerten und mir für mehr zu folgen. Damit würdet ihr mir natürlich einen sehr großen Gefallen tun, denn es ist wie auf dem Spielfeld und außerhalb des Platzes. Wir unterstützen unsere Mitspieler und Mitmenschen, denn gemeinsam sind wir stark. Und denkt immer daran, it's your future, go for it. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
So, ja, und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast in meinem Podcast. Der Traum vom Fußballprofi und seine Herausforderungen. Diesmal zu Gast Mental Coach Botan Milik. Ja, herzlich willkommen, Botan, und ja, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch gerne auch einmal vor, für die, die dich noch nicht kennen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, hier da zu sein und daran teilzunehmen. Und ja, mein Name ist Botan Milik, bin 35 Jahre alt, bin vom Beruf Lehrer an der Gesamtschule in Neuss, bin selber schon seit knapp 14 Jahren Trainer, habe 10 Jahre Jugend trainiert, seit 5-6 Jahren bin ich jetzt Seniorentrainer. Vom Bezirksliga bis Oberliga habe ich alle Stationen schon trainieren dürfen und bin jetzt bei Grevenbroich Süd, erfreulicherweise, bin sehr glücklich gerade zur Zeit da und hoffe in der Rückrunde mit der Mannschaft anzugreifen. Habe ich mich quasi auch selbstständig gemacht, bin auch Mentalcoach und in Klammern Spielerberater, das ist so eher zweitrangig. Mir geht es eher darum, dass ich die Spieler begleite, unterstütze und dass die dann quasi so einen Mentalcoach hinter sich haben bei den Gesprächen und wenn es drauf ankommt, auch beim Profigeschäft. Ich hatte auch jetzt einen Spieler, der es auch soweit geschafft hat, in einer Bundesliga-Verein zu unterschreiben, den ich von klein auf begleitet habe.
Mhm. Okay, ja, das hört sich mal sehr spannend an. Danke schon mal für deine Vorstellung. Und da kommen wir natürlich noch auch auf die einzelnen Themen auch nochmal zurück. Du hast es selber gesagt, du bist Mental Coach, hast auch die UEFA B-Lizenz, ne? Und ja, Spielerberater und Lehrer. Ich sag mal so, wir fangen erstmal damit an. Viele nehmen sich ja auch immer einen neuen Vorsatz im neuen Jahr und sagen, und jetzt wird alles anders und ich möchte mich da und da verbessern oder ich ändere jetzt meine Einstellung zum Leben oder zu anderen Dingen. Ja. Was sind deine Vorsätze im neuen Jahr, beziehungsweise wie siehst du das? Nimmst du diese Vorsätze ernst oder sagst du, das sind meistens nur
Floskeln? Also vor 10 Jahren hätte ich gesagt, die nehme ich mir sehr zu Herzen, aber wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und gewisse Reife, ist für mich mittlerweile auch das neue Jahr einfach ein Tag wie jeder andere. Mein Ziel ist einfach, Woche zu Woche an mir selber zu arbeiten, menschlich und sportlich, auch mental und fitnesstechnisch. Ich mache auch selber viel Sport privat und ich versuche mal besser zu sein als gestern.
Okay, das ist eine gute Einstellung. Und was rätst du deinen Spielern, Spielerinnen, sag ich mal, wenn du da auch sagst, hier neues Jahr, neues Glück oder einfach weitermachen wie gestern und jeder Tag ist ein neuer Tag und eine neue Chance.
Ja, ich benutze mal einer meiner Lieblingszitate, die ich auch in der Mannschaft ist, immer Ausdauer schlägt jedes Talent. Ne, und egal wie viel Talent man hat, die Ausdauer muss da sein. Deswegen, man muss die Hemmschwelle zwischen Motivation und Disziplin schaffen. Ne, motiviert ist jeder mal. Aber Disziplin ist wahre Qualität. Teilweise ist das für mich das größte Talent der Welt, diszipliniert zu sein, auch an schlechten Tagen, Regentagen. Ob viel Berufsschule, Privatleben, Arbeit, sonst die Disziplin zu haben, die Mentalität zu haben, egal welches Wetter, egal wie schlecht man eigentlich drauf ist, Vollgas zu geben und da zu sein.
Okay, ja, also schöne Worte. Du hast mich jetzt hier auf jeden Fall schon gleich mitmotiviert. Ja, also da kann ich mir schon vorstellen, dass die Spieler oder Spielerinnen da auf jeden Fall sich auch entsprechend deine Worte dann annehmen. Du hast ja eben nochmal gesagt, du bist Trainer und du hattest auch eine spielerische, oder hast auch mal selbst gespielt, aber hast mir im Vorgespräch auch gesagt, das war jetzt ja, ganz normal, jetzt von der, vom Niveau her, jetzt nicht
Nein, ich
besonders
war,
also ich war, hoch, genau, so habe ich genau. Erinnerung. Also die Frage ist genau, ab wann du dann eben wusstest, dass du Trainer werden wolltest, wenn du es jetzt gerade eben sagen wolltest, ne, du warst jetzt nicht der talentierteste
genau.
Spieler, aber das heißt ja nichts, ne, aber genau, die Frage ja, ist dann eben, genau, ab wann wusstest du, dass du Trainer werden wolltest?
Ich unterscheide ne? sehr stark Trainer und Spieler, weil Spieler ist man eigentlich tagtäglich, wenn man mit den Freunden kriegt, ob draußen im Fußballverein, ob das in der Halle ist, beim Cageball ist. Also Spieler ist quasi jeder, der mit dem Fuß kickt. So ein Trainer ist ja quasi für mich schon wie ein Beruf. So, und das, dafür habe ich mich entschieden. Mein Traum ist es, irgendwann mal Hobby zum Beruf natürlich zu machen, als ich angefangen habe. Und deswegen so zu paralysieren, dass man Spielen aufgibt, so sehe ich das gar nicht. Ich sehe das eher quasi als Berufszweig, den man angeht, quasi wie ein Nebenjob, der viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als Nebenjob theoretisch. Das ist viel mehr ist allein der Zeitinvestiert, wie man da reinsteht. Das ist unglaublich. Und wird auch in meinen Augen auch im Amateurbereich oder im Jugendbereich viel zu wenig gewertschätzt. Deswegen, ich bin persönlich immer noch ein Spieler, ob das auf dem Bolzplatz ist oder ob das mit den Jungs ist und zum Hobbykicken. Ob ich ab und zu mal beim alten Verein immer ausgeholfen habe in der Kreisliga A, B, C, hat nie eine Rolle gespielt. Deswegen habe ich das immer, ich mochte das nie, diesen Übergang zu sagen, ja, bist du jetzt Spieler oder bist du Trainer? Also ich habe das immer ganz grundsätzlich voneinander ganz klar getrennt. Natürlich kennt man das vom Profibereich, dass wenn die Spielerkarriere aufhört, dass man dann jetzt reingeht, aber im Amateurbereich, ganz ehrlich, man ist immer ein Amateur. Ob du jetzt in der U40 spielst, ne, vielleicht fange ich ja bald auch mit den U32 bei den Senioren irgendwo an oder in der Hobbytruppe, das ist für mich kein Unterschied. Ne? Deswegen ist diese Beschreibung, trifft das meist eher bei den Profis zu und nicht bei den Amateuren, bin ich der Meinung, weil Amateurfußballer bist du tagtäglich, wenn du noch, solange du gegen Ball kickst.
Mhm. Okay, aber gab es da so einen Moment, du sagst, ich will auf jeden Fall Trainer werden oder wusstest du das schon
immer? Ja, ich sag mal so, viele Kinder, da sehe ich auch bei meinen Schülern in der Schule, also die sind leistungsbezogen wirklich, sagen wir mal so maximal Kreisliga- Bezirksliga-Spieler wie bei mir, wenn überhaupt so, und da muss man auch eingestehen, träumt man trotzdem mit 16, 17 Profi zu werden, ob das total fatal ist, weil man dadurch vernachlässigt man die Schule, Ausbildung oder sonstiges, anstatt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich habe dann irgendwann sehr früh gemerkt, ey, das ist nichts. Du wirst niemals Profi. Ich habe aber nie das Fußballspiel aufgehört. Im Gegenteil, ich liebe das immer noch wie gestern und spiele, wenn ich kann, immer wieder, wenn es geht, mit Freunden oder privat oder sonstiges. Wurde dann nach einer Meniskusoperation mit 18 Jahren, ich bin halt einer, ich mag es nicht zu Hause rumzusitzen, was zu tun. Und dann habe ich quasi meinen alten Trainer gefragt, ob er Hilfe braucht. So, und dann hat er gesagt, ey, wir bauen gerade eine B1 auf und eine B2, kannst du mich begleiten quasi in der Vorbereitung, bis wir einen B2-Trainer haben. Das waren die Jahrgänge, wenn ich mich nicht täusche, 93, 94. So, und dann habe ich gesagt, ja klar, ich komme mit. Und dann hatten wir beim ersten Training knapp, weil die wollten eine B1 und B2 gründen, und die hatten aber nur einen B1-Trainer. Und ich sollte einfach nur als dritter Co-Trainer dabei sein. Ja, lustigerweise hatten wir knapp 60 Kinder da. So, und dann hat er mir mir gesagt, nimm du mal die 25, geh mal auf die eine Hälfte, war noch damals Ascheplatz, und ich nehme den Rest. So, und dann hieß es, ja, wir haben ein B2-Testspiel organisiert. Hast du Lust? Ja, wie? Ja, als Cheftrainer. Ja, ich wollte doch einfach nur erstmal gucken, mich von der Verletzung erholen, dass ich wieder in der ersten Mannschaft angreifen kann. Einfach nur, weil mit Meniskusriss nach 2, 3 Wochen kannst du ja wieder als Trainer da rumstehen. So, das geht ja noch. So, ja, dann bin ich zu meinem ersten Spiel gefahren, lief ganz gut. Und dann wurde ich so ins kalte Wasser geworfen. Da war ich gerade mal 18, sollte dann eine B-Jugend trainieren. Und habe dann danach in meinen ersten Jahren eine B-Jugend trainiert. Und ja, und das für mich ein Meilenstein, besonders die ersten 2 Jahre. Altersunterschied, Autorität. Wenn ich so zurückreflektiere, boah, habe ich echt vieles falsch gemacht, muss man sagen. Von der heutigen Sicht, von dem heutigen Wissen.
Klar, okay, aber ich meine, man fängt ja immer irgendwo an und man lernt aus seinen Fehlern, sage ich mal. Ja, aber du hast auch was Wichtiges angesprochen, manchmal zu sagen, okay, ich bin jetzt halt einfach nur ein Bezirksligaspieler und nicht mehr, ne? Aber dazu braucht man ja auch entweder Selbstreflexion, dass man das in jungen Jahren schon versteht, finde ich, glaube ich, etwas schwierig. Ich glaube, man braucht auch ein Umfeld, was einem dann da ehrliches Feedback zu gibt. Und jetzt kein neidisches Feedback, sondern ehrliches Feedback. So, das ist, finde ich, sehr, sehr schwer. Deswegen, ja, braucht man ja dann auch schon einen, der in dem Bereich eine Beratung
Ich bin grundsätzlich, liebe ich auch als Lehrer oder als Trainer nach der Philosophie, das habe ich von meinen Eltern, von meiner Mutter und besonders von meinem Vater gehört. Ich sag euch nicht mal, was ihr hören wollt, was ihr hören müsst. Und das habe ich sehr, sehr früh als Kind von meinen Eltern zu hören bekommen. Ich bin auch ein Kriegsflüchtling und wir sind auch rübergekommen und habe auch gemerkt, was es heißt, rüberzukommen aus politischen Gründen. Ich hatte ein sehr gutes Umfeld in der Türkei und bei uns ging es ja nie wirtschaftliche Gründe, sondern eher politische Gründe, weil mein Vater war ein Aktivist und auch anwesend, der war quasi kurz davor, Abgeordneter zu werden und ich musste früh erkennen, auch schon mit 6, 7, ey, das Leben ist nicht so immer, wie man sich das vorstellt. Und meine Eltern haben mit mir immer Klartext geredet. So. Und Fußball waren die nie begeistert von. Bei uns waren, für meine Eltern, besonders für meinen Vater, waren das immer 22 Idioten, Ball hinterherlaufen. So, und wenn es nach ihm geht, hat er mir das verboten und gesagt, ey, du wärst jetzt Akademiker, Sonstiges. Und ja, hör auf, Fußball zu spielen. Ich bin sogar immer heimlich Fußball spielen gegangen. Ich habe mich sogar damals in der Erziehung heimlich auf dem Fußballverein heimlich mit Unterschriftfälschung sogar angemeldet, weil meine Eltern das nicht erlaubt hatten. So, heute lachen wir darüber. Ja, mein Vater schämt sich auch dafür, dass er diesen Druck aufgebaut hat. Aber er hat mir mal ehrlich und offen geredet. Ja, mein Vater, habe ich im Nachhinein auch erfahren, der war von meinem Onkel nicht mein Vater darüber geredet gerne. Mein Vater war ein Riesenfußballtalent. Also in deren Stadtort war er einer der größten Talente, aber der hat sich immer so sehr für Politik und Integration eingesetzt, dass ihm das egal war. Und deswegen habe ich da quasi immer ganz klar zu hören bekommen, Fußball ist schön und gut, ist aber nur ein Hobby, aber es geht im Leben auch wichtigere Dinge.
Okay, okay. Die gibt es natürlich auch, ne? Aber Fußball, wenn man, sag ich mal so, die Leidenschaft für Fußball hat, dann ist das ja, wie so
eine... Halt eine Fernbrille, die können ja nicht objektiv sein. So, mein Vater konnte das sehr, sehr gut, der war sogar eher quasi dagegen, aber durch ihn habe ich immer das zu hören bekommen, was ich hören musste und nicht, was ich wollte.
Ja, ja, verstehe, okay. Hattest du denn, sag ich mal, jemand, der dich gefördert hat, oder hast du das dann eigenständig alles, sag ich mal, durchgeboxt mit der, wie du es eben gesagt hast, du hast einfach die Unterschrift gefälscht und hast gesagt, ich werde jetzt hier Fußball spielen und ist mir egal.
Leider nein, ich hätte mir das sehr gewünscht. Es gab so ein, zwei Leute, von denen ich das gern hätte. Auch vor kurzem hatte ich da auch eine negative Erfahrung mit denen. Da gab es eher von den Ex-Trainern eher der Neid. Also wenn ich mit 35 Jahren höher trainiert habe als die. So, und da kam auch viel Gegenwind nachher, aber ich habe da quasi ignoriert. Es gab zwei, drei Leute, die ich quasi von denen eher abgeguckt habe, ne, von denen ich auch bis heute sehr wertschätze, ob das im Jugendbereich ist. Ich unterscheide sehr, sehr stark Jugend- und Seniorenbereich. Im Jugendbereich habe ich quasi bei Thorsten Spee habe ich sehr vieles abgucken können, damals in der BV-Zeit, wo ich in der U18 war und er in der U19. Er war da Niederrheinliga-Trainer, hatte schon bei KFC Uerdingen in der U19 trainiert, Jugend von Gladbach, im menschlichen Bereich, wie der Umgang auftreten als Trainer, als Mensch, Autorität, habe ich mir sehr viel abgeguckt. Aber auch, auch wenn viele da jetzt ein bisschen schmunzeln werden aus dem Düsseldorfer Kreis, habe ich mir, da war ich auch sein Co-Trainer von Toma Ivancic, der ist in Düsseldorf sehr bekannt. Der hat quasi Unterrat gemacht, der er heute ist. Vor ihm habe ich wirklich dieses Bestimmende, sich Durchsetzen gelernt. Der Toma ist halt ein sehr, sehr emotionaler Mensch, aber von ihm habe ich wirklich gelernt, was das heißt, Autorität zu sein. Bei ihm hätte ich mir das auch so gewünscht, hat aber leider auch durch Meinungsverschiedenheit nicht geklappt. Aber die haben mich beide quasi auch sehr beeinflusst. Und fachlich gesehen habe ich mir sehr, sehr vieles auch, muss ich mir auch sagen, auch bei IMBV 04, damals bei Morifi, der ist jetzt gerade auch Trainer in der Bezirksliga in Düsseldorf. Für mich, ne, ist der für mich der beste Jugendtrainer, den ich je in NRW gesehen habe. Ne, und vor ihm konnte ich, ich durfte ihn halt immer begleiten, weil ich sehr wissbegierig war, hatte ich immer nach dem Training, bin vor ihm immer zu seinem Training gegangen und ich durfte dann immer bei ihm in die Kabine rein. Der hat wirklich alles strukturiert, jede Kleinigkeit auf dem Platz gemacht, weil in der Jugend ist das halt so als in der Senioren. Bei ihm war wirklich jedes Hütchen, jeder Spieler genau durchgeplant und das habe ich bei ihm sehr viel abgeguckt, muss ich auch ehrlich und offen zugeben. Ich bin auch keiner, der sich zu schade ist, um anderen auch die Props zu geben.
Ja klar, ne, ich meine, man lernt ja auch von anderen und genauso kann man ja auch seine eigene, sag ich mal, seine eigene Erfahrung auch gerne weitergeben und so ist das ein Nehmen und Geben, ne? Also ja, definitiv. Und hattest du da auch ein Idol, sag ich mal, so jetzt, was man, ne, ich hatte jetzt als Spieler, sagst du ja, ich will so werden wie Maradona oder ich will, also ne, Fußballer. Ja,
fußballerisch war mein Lieblingsspieler, weil ich auch gedacht habe, dass ich dir vielleicht ähnle Luis Figo. Ich war ein Riesenfan von ihm. Okay. Ne? Besonders die Real Madrid-Zeit natürlich, werden mich viele Barca-Fans jetzt haten. Ne? Deswegen, das ist klar. Aber ich fand den sehr authentisch, wie auch wieder mit seiner Familie umgegangen ist. Der hat ja bis auf den Wechsel von Barcelona zu Real Madrid gar keine Skandale gehabt. So, ob das irgendwelche Party-Orgien waren oder gar keine Skandale. Der war durch und durch sehr professionell. Und der war auch sehr bescheiden. Es gibt ja auch diese Geschichte, was ich ja total klasse fand, wo er 2004, wo die Heim-EM hatten, wo der quasi mit einem ganz, ganz alten Mini Cooper zum Trainingsgelände gefahren, zum Stadion, wo die Training haben. Da hat der Security-Mann den nicht reingelassen, weil er dachte, das wäre ein Fake-Doppelgänger, weil er so bescheiden ist. Weil Fußballspieler kommen so mit einem Porsche, Ferrari, und der kam mit so einem alten Mini Cooper von 1900, was weiß ich. Und das hat mich sehr imponiert. Und natürlich seine spielerische Qualität, technisch stark, flügelstark, sein Fuß war brutal, von rechts außen, Freistöß, beidfüßig, Flanken waren überragend. Und aber mich hat auch diese menschliche Komponente. Es gibt sehr viele gute Fußballer, besonders bei den Galaktischen damals, aber sein Auftreten neben dem Platz hat mich am meisten als Spieler imponiert. Und bei den Trainern, mittlerweile bin ich als junger Trainer, wo ich angefahren habe, war ich riesen Fan. Da hatte ich sogar bei Facebook ein Profilbild drin, noch vor ein paar Jahren, von Jose Mourinho. Ja. Ne, okay, aber mein Spielstil, den ich bevorzuge, hat nichts mit ihm zu tun, aber ich mochte ihn von der Art, wie der polarisiert. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich mich auch von ihm beeinflusst lassen habe. Besonders das Spiel Inter Mailand gegen Barcelona im Halbfinale, wo er dann nach dem Spiel, wo der Präsident gesagt hat, Mourinho war bei uns nur ein Dolmetscher, und wo er dann die dann quasi Barcelona rausgehauen hat, ne, wo er sein bester Spieler vor der Saison Ibrahimovic an Barcelona verloren hat mit Samuel Eto'o. Das war schon überragend. Natürlich ist das nicht der Spielstil, den ich bevorzuge, aber Mourinho hat gezeigt, dass nicht man immer Qualität braucht, um Titel zu holen, sondern Mentalität. Besonders auf einem gewissen Niveau braucht man Mentalität. Und ich fand das immer so faszinierend, wie der mit Porto, besonders mit Inter Mailand, wie der wirklich sein Comeback gestartet ist, wie Phoenix aus der Asche. Diese Saison hat mich extrem geprägt als Trainer. Ja, da war auch meine Anfangszeit als Trainer. Keiner hatte die auf dem Schirm, und der Typ hat es auch zu Ibrahimovic gesagt, du verlässt uns. Du willst Champions League, aber wir holen dieses Jahr die Champions League. Und das hat er auch gemacht.
Verstehe. Also ja, klar, The Special One, ja, der macht ja jetzt auch wieder Schlagzeilen in der
Türkei. Ist ja aber mein Lieblingsverein gerade, aber ich bin von seinem Spielstil überhaupt nicht begeistert. Ich bin Fenerbahce Fanatiker, aber das tut mir im Herzen weh, wie wir gerade spielen. Das tut echt weh, obwohl ich ein Riesenfan von ihm bin.
Ich wollte auch sagen, ich weiß nicht, ob er sich so beliebt macht tatsächlich aktuell in der Türkei, aber mal gucken, ob es dann am Ende doch noch
was bringt. Ja, bei ihm ist das nicht. Quasi, ja, das hat er aber immer gemacht. Also ich weiß, dass in der türkischen Community, in den Medien, in der Presse, ich verfolge die ja sehr akribisch, sehr kritisch war der so. Aber ob das in Italien war, in Spanien. Pep Guardiola hat mal ein cooles Zitat über ihn gebracht, wenn Mourinho anfängt, gegen Schiedsrichter zu schießen, heißt, dass er gerade ratlos ist. Das ist quasi, das ist bei ihm quasi, Fußball wird nicht im Profibereich, nicht im Amateur, wird nicht nur auf dem Platz gespielt, auch neben dem Platz. Der weiß, dass es viel mehr da gehört, das als nur auf dem Platz. Man muss die Schiedsrichter besiegen, man muss die Fans cool. Er weiß ganz genau, wo er polarisiert und wo er auch quasi sich, und bei dem damals, wo die gegen El Clasico 5-0 verloren hat, hat er quasi damals den Co-Trainer den Finger ins Ohr reingestellt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern. Das hat er ja nicht gemacht. Damit, weil er irgendwie wütend war, der hätte auch quasi, wenn er asozial hätte, der quasi jemanden eine Ohrfeige gegeben. Der wusste immer, was er macht. Der hat das aus dem gemacht, weil er quasi die Mannschaft geschützt hat, hat die Presse auf sich gezogen. Guck mal, wie Jose Mourinho, wie asozial der ist, wie der sich benimmt. Die 5-0-Niederlage wurde ein bisschen nur minimal in den Schatten gestellt, weil er sich so asozial in den Mittelpunkt. Und er weiß ganz genau, wie der mit den Medien umzugehen hat. Der ist in der Hinsicht finde ich den quasi ist der Professor. Ja. Da könnte der quasi Vorlesungen halten in der Universität.
Ja, klar, ja, okay, der macht schon, der ist schon da so ausgefuchst, kann man sagen. Weil du es jetzt gerade eben auch nochmal angesprochen hast, Pep Guardiola aktuell bei Man City so ein bisschen am Straucheln. Was würdest du sagen als Mental Coach? Meinst du, das macht ihm zu schaffen, und meinst du, er kommt da wieder raus, oder ist er da jetzt schon, also denkst du, er kriegt auch dieses Vertrauen vom Verein und von den Spielern? Weil er über die Jahre ja jetzt mega eine gute Leistung auch
hat. Ja, ich bin ein bisschen gespaltener Meinung, weil vom Verein hat er schon das Vertrauen. Also sag mir mal, ein Verein in den Top 10 Clubs, der nach 10 Niederlagen oder 10 Sieglosen noch da geblieben ist. Ich kenne keinen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt die letzten Jahre irgendwie mitbekommen hast. Ob das Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Liverpool, City, Man U, also Juventus nach 10 Sieglosen spielt, kann ich, sogar ein Ancelotti hätte das bei Real Madrid nicht überlebt. Ganz klar. Ein Zidane ist von sich aus in Klammern gegangen. Jeder weiß, dass er gehen musste. Also vom Verein, weil die wissen, der Typ ist ein Fußballgenie. Mich hat es aber auch gefreut, dass er diese Erfahrung gefragt hat als Mental Coach, weil bei ihm sah das immer so aus, natürlich hat er immer die besten Spieler, 1 Milliarde Kader gehabt, aber bei ihm sah das immer so nicht anstrengend, nicht so wie für uns. Es war für ihn keine Qual. Es ist auch, glaube ich, für so einen Trainer, für ihn, damit der, ich glaube, der wird auch alle Erwartungen übertreffen als Trainer, wenn er da jetzt rauskommt. Weil das hatte der doch nie, weil was hat der Pep Guardiola bis jetzt nicht erreicht im Vereinsfußball? Wenn man jetzt so objektiv alles. Aber was er noch nicht hatte, von einem Tief rauszukommen und die Kurve zu kriegen. Wenn er das schafft, weil er wird ja oft kritisiert, warum? Ja, trainier mal Bayern, trainier mal Mönchengladbach, trainier mal Mainz 05, jeder kann Barcelona. Ja, aber ich würde eher sagen, versuch mal aus einer Krise rauszukommen. Und die hatte der noch nie. Auf diesem Level. Und die haben jetzt am Wochenende gewonnen. Habe ich für ihn sehr gefreut, weil ich auch sein Spielstil bewundere. Ja. Und ich war bis vor 2-3 Wochen noch skeptisch, ob die Mannschaft hinter ihm steht, weil ich glaube, das ist immer der Beginn einer Rasur eines Trainers, wenn so viele Sieg, bei der Qualität so viele sieglose Spiele sind, dass ich behaupte, ich unterstelle vielen Spielern, auch im Amateurbereich, dass die Spieler das extra machen. Weil das das Eis gebrochen ist und die wollen den Trainer einfach so schnell wie möglich loswerden. Und ich glaube, jetzt am Wochenende oder vor 2 Wochen haben die gemerkt, ey, wir werden dem Trainer nicht los, weil der Verein so stark hinter dir steht, dass sie jetzt langsam wieder Normalleistung bringen.
Ja, weil ich könnte mir vorstellen, so auch als ich früher gespielt habe, also ich hatte es jetzt nicht, ne, ich hatte immer Respekt auch vor meinen Trainern, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand immer wieder dieselben Sätze, selben Floskeln benutzt, dass das irgendwann, wo du denkst, oh, jetzt schon wieder, dass das irgendwann nicht mehr ankommt, ne, bei den Spielern, ne? Das habe ich mir gedacht, dass das vielleicht ein Grund sein kann, aber das ist ja, wie gesagt, auch jetzt ein anderes Niveau, ein anderes
Level. Das hast du ja beim Bayern München ja auch gemerkt, da hat einfach der Umbruch gefehlt. Auch bei Jürgen Klopp damals, bei Dortmund nach 7 Jahren, hat der Hans-Joachim Watzke ein Zitat gebracht, anstatt dass wir Jürgen Klopp zum Gehen motivieren, der ist ja von sich aus, aber jeder weiß, dass er gehen musste, leider, das ist ja immer diese Politik, was ich aber gut finde, er hat ja gesagt, hätte man anstatt den Jürgen Klopp gehen zu lassen, hätte man den ganzen Kader austauschen sollen. Und welcher Verein hat das bis jetzt gemacht? Ich kenne nur einen Verein in Europa, der das gemacht hat, das war Atletico Madrid. Die haben gemerkt, ey, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr, aber wir haben den besten Trainer, den wir je kriegen können oder haben. Weißt du was? Anstatt dass wir den Trainer wechseln, 120 neue Spieler. Das haben die damals ja gemacht. Und das im Umbruch hat quasi, glaube ich, City verpeilt.
Das mag sein, ja. Also ich erinnere mich nur an eine ähnliche Situation. Jürgen Klopp, der war ja auch bei Liverpool, hatte ja auch mal so ein Tief, ne, so eine Krise. Hat es dann aber meistens nachher doch noch rausgeschafft, ne, da wieder Fuß zu fassen. Das war aber für ihn ja mit Sicherheit auch eine Erfahrung und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt bei Pep genauso
sein wird. Ja, aber es gab auch vielleicht auch bei Klopp der Grund, warum der dieses Jahr aufgehört hat, weil er gedacht, um das vorzubeugen, was gerade Pep Guardiola passiert mit seiner Mannschaft, vielleicht hat er gemerkt, ey, ich bin jetzt gerade an meinem Zenit angekommen bei der Mannschaft, ich kann sie vielleicht nächstes Jahr nicht mehr so erreichen wie die Jahre davor, da mache ich lieber eine Pause. Weil es wird ja immer nur quasi ein Statement, eine Pressemitteilung, die sehr schön für medial klingt, Urlaub, aber ne, was hinter den Kulissen abgeht. Und ich glaube, der hat aus seinen Fehlern aus Dortmund gelernt. Und bei Pep Guardiola bin ich mir auch ziemlich sicher, wenn er den Kaderumbruch im Sommer nicht macht, dass er darauf das ja auch sich dann quasi eine Auszeit mal gönnt, in Klammern.
Ja, manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man selbst aufhört, bevor man dann gezwungen wird aufzuhören. Ne? Also vielleicht dann auch mal auch clever, gerade wenn du schon etwas erreicht hast und 100%. Einiges erreicht hast. Ne? Ja. Definitiv, ja, also spannender Austausch, spannende Einblicke. Jetzt kommen wir nochmal aufs Trainerbild. Also wie siehst du das aktuelle Trainerbild, sage ich jetzt mal? Wir hatten das ja eben schon, man muss ja nicht zwingend ein guter Spieler gewesen sein, um ein guter Trainer zu sein. Also Beispiel Julian Nagelsmann hatte jetzt auch nicht die Karriere als Spieler und war auch in jungen Jahren schon Trainer. Und das deutet sich ja an, ist ja im Trend jetzt auch bei Borussia Dortmund mit Nuri Sahin, der natürlich eine ziemlich krasse Karriere hingelegt hat als Spieler. Hat jetzt natürlich am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt beim BVB, aber Vincent Kompany ist auch der unter Pep oder von Pep ein bisschen gelernt hat auch. Also der ist ja dann auch nochmal ein ganz anderer Charakter. Also wie siehst du das Trainerbild heutzutage? Also ich finde das persönlich sehr gut. Wie siehst du das, dass man eben auch auf junge Trainer setzt?
Ich bin ganz bei dir, weil ich bin total genervt und gereizt von diesem alte Trainer etc. und immer wieder dieselben Namen zu nennen. Ich mag es auch nicht bei einem Verein. Alle zum Beispiel bei dem, ich bin ja Fenerbahce-Fan, ich hab mich auch für Gala gefreut, dass sie ja nicht mal diesen Trip geschafft haben. Immer wenn ein Trainer entlassen wurde, kam als nächstes Galatasaray. Ich glaube, der war 6-mal da. Also gibt doch mal den jungen Spielern, die früher bei euch im Verein gespielt haben oder die Identifikationsfiguren sind oder in der Jugend gab, mal die Chance. Und langsam machen die das auch. Und ich bin auch in einer Sache, wo was sehr skeptisch angesehen und kritisch gesehen, eher anders gestimmt. Es wird ja immer gesagt, ja, die Trainer, die wechseln ja auch die Vereine wie Sand am Meer und die halten sich nicht an Verträge. Ja, das Problem ist, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr an den Verein angewiesen sind, sondern die Vereine an die Trainer. Weil wenn du mal so überlegst, jetzt mittlerweile haben wir im Profibereich gibt es Ausstiegsklausel. Die Trainer müssen nicht mehr bleiben, weil die mittlerweile von ihrer Qualität so überzeugt sind, dass sie sagen, ey, pass mal auf, ich will eine Klausel haben wie ein Spieler. Ihr gibt den Spielern so viel Macht über den Verein, ne? Und dann zeige ich euch, wo der Platz ist. Und mittlerweile, ob das ein Rose ist oder Max Ebert als Sportdirektor, der Trend geht in Richtung, dass die Trainer gewertschätzt werden. Aber eine Sache würde ich im Profibereich umändern wollen, weil ich das besonders bei so Krisenvereinen habe. Ich kann es nicht ab, dass pro Saison 4-5 Trainer sind bei einer Mannschaft. Das kann ich nicht ab. Also in Spanien ist das ja im Prinzip nur, dass man maximal einen Trainer erlauben sollte, den Verein zu wechseln. Also in der Mannschaft. Sonst sollte man ganz klar von der Jugend einen Trainer eine Chance geben. Weil wir haben so viele, besonders im NLZ, überragende Trainer, Jugendtrainer oder zweite Mannschaftstrainer in Gladbach, Dortmund etc., die den Verein ja besser kennen als irgendein Externer, der wieder kommt. So, dass man es verbieten sollte, mehr als einen Trainer pro Saison zu wechseln, und wenn man dann wirklich einen zweiten haben möchte, dass das nur von der eigenen Reihe geht.
Oder ein Co-Trainer.
Genau.
Eigenen Reihe.
Sehe ich genau.
Ja, okay. Ja, finde ich gut, die Herangehensweise. Co-Trainer kann sich ja auch unter Beweis stellen, dass er einiges drauf hat. Wie siehst du da die Unterschiede, was die Rollen angeht und die Akzeptanz innerhalb der Mannschaft zwischen Co-Trainer und Cheftrainer? Ich erinnere mich noch daran, als Nuri Şahin noch, er war ja quasi Co-Trainer, ne, beim BVB, da hieß es ja schon, oh, der ist ja viel zu laut und der macht ja quasi schon einen auf Trainer, und der hat so ein bisschen das Ende von dem vorherigen Trainer quasi mit herbeigeführt, was ich jetzt nicht glaube, aber ich kenne auch keine Interne. Aber wie siehst du da die Rolle des Co-Trainers im Vergleich zum Cheftrainer? Oder geben die sich alle die Freiheit und jeder darf, wie er will? Oder gibt es da schon, da gibt es auch eine Hierarchie, also wahrscheinlich, ne?
Zu Dortmund und Nuri Şahin habe ich eine eigene Meinung, aber das ist jetzt gehört nicht zur Frage. Ich bin der Meinung, man muss das erstmal unterscheiden. Die Frage ist, war der Co-Trainer jemals Cheftrainer? Das ist die Frage. Es gibt ja Co-Trainer, die sind ja von einem Co-Trainer zu der nächsten. So. Oder wenn, ne, also zum Beispiel Nuri Şahin war ja in Antalya, für seine Verhältnisse war der erfolgreich. Den Spielstil, auch wenn viele das unterschätzen und das Niveau sehr niedrig, hat er wirklich einen schönen Fußball mit Antalyaspor gespielt. Also ich habe es ja auch verfolgt, weil ich auch ein Fan von Nuri Şahin bin. Ja. Ich kenne ja Nuri Şahin ja noch damals, wo er bei BV-Turnier in der U16 gespielt hat, als A-Jugendspieler. Ne, und als bei dem Ostercup. Und als Trainer habe ich ihn ja auch verfolgt. Und der hat ja wirklich diesen modernen Fußballstil von Jürgen Klopp versucht anzuwenden. Verletzung etc. sonst. Nur beim Trainer sein ist es wichtig, hast du einen Co-Trainer, der immer Co-Trainer war, bin ich der Meinung, wird er niemals ein guter Cheftrainer sein, wenn er nicht vorher quasi die Erfahrung gemacht hat, weil es ist ein Prozess. Viele Co-Trainer unterschätzen den Job als Cheftrainer, weil ich war 4 Jahre Cheftrainer und bin dann irgendwo in der Oberliga als Co-Trainer gegangen. Ich habe beide Seiten schon gehabt, aber ich habe immer als Cheftrainer angefangen. So, wenn du aber noch nie Cheftrainer warst, ist es sehr, sehr gefährlich für einen Co-Trainer, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Nur nicht, wenn du in der Jugend, ich finde der Meinung, ein U19-Cheftrainer ist eine bessere Erfahrung, als wenn du immer im Profibereich, ob das, sagen wir, du bist U19-Cheftrainer, ist effektiver, qualitativer, als ein Co-Trainer, der 3-4 Jahre Profibereich gearbeitet hat. Weil das muss man unterscheiden, woher man kommt. Und es kommt, ne, und ja, je nachdem, was für ein Trainertyp du bist, gibst du den Freiheiten oder nicht. Ich habe früher mal gedacht, das, was auf dem Platz passiert, ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, und da muss der Cheftrainer ein Auge zu. Mittlerweile hat der Jürgen Klopp das ja auch gesagt, inhaltlich tun sich auf die ganzen Fußballlehrer alle nicht viel. Und wenn du den Fußballlehrer hast, da hat der Jürgen Klopp ja gesagt, da sind die quasi alle auf ein Niveau fachlich. Die Frage ist, was ist neben dem Platz? Die 4-Augen-Gespräche, Motivation, wieder das Mentalcoaching, was ich ja quasi auf den Schwerpunkt. Wie erreichst du die Spieler? Deswegen sagen ja viele über Jürgen Klopp, dass er immer 10-20% aus den Spielern rausholt. Das holt er nicht raus, weil er fachlich auf dem Platz anderes Training macht, weil jeder kennt ja sein Training, der zugucken war. So, das kann auch, man kann ja kopieren, das funktioniert ja nicht. Warum? Weil er im zwischenmenschlichen Bereich auf der emotionalen Ebene gewisse Intelligenz hat und das Mentalcoach, das Coachen an sich, das Mentale, bewusst an die Spieler rein, und er schafft es, dass die Spieler an ihm glauben und die das quasi am Spielfeld wieder reflektieren können, diese Leistung. Man muss halt unterscheiden, besonders Weil fachlich sind alle Fußballlehrer, bin ich der Meinung, fast alle auf einem Niveau. So, wenn man über, zum Beispiel, wenn man jetzt die Abschlüsse guckt der letzten Jahre, alle, die zwischen 1 und Note 2 haben, die tun sich da nicht viel. Zwischen 13 und 15, so zwischen 11 und 15 Punkte. Ich habe immer gedacht, das Fachliche ist das Allerwichtigste. Ne, und das ist, man muss sein Fachwissen erweitern oder so. Und ich habe ein gewisses Niveau an Fachwissen, wo ich erreicht habe, durch auch meine Hospitation, wo wir vielleicht dahin kommen, gemerkt, ey, das fachliche Niveau ist wichtig, ja, aber neben dem Platz, das mentale Coachen, wie redest du mit den Spielern, wie erreichst du die? Glauben die an dich? Glauben die an den Fußball, den du spielst? Glauben die an den Übungen, den, glauben die an den, grob deutsch gesagt, an den Scheiß, was du denen erzählst? Ob das scheiße ist oder Quant, das jetzt sich am Spielfeld am Sonntag oder am Wochenende zeigt. Das ist das. Und auf dem Profibereich, auf dem höchsten Niveau, das siehst du an dem Co-Trainer von Jürgen Klopp. Wo ist er gerade? Er hat ja seit Mainz mit ihm gearbeitet, aber er war nie inszeniert, ein Cheftrainer zu sein. Sonst wäre er ja auch jetzt bei Liverpool. Warum? Der hätte ja quasi Liverpool jetzt übernehmen können. Warum? Weil viele Co-Trainer unterschätzen die Gespräche neben dem Platz. Weil die kennen die Abläufe, die sind ein Jahr dabei. Ja, da kann ich ja Copy-Paste anwenden. Das kenne ich auch von Amateurentrainern sehr oft.
Ja.
Wenn ich mit denen rede, die fangen gerade an, sehr euphorisch, sehr motivierend. Die gucken sich YouTube-Videos an, machen ihre C-Lizenz, ne, und gucken ein paar Übungen, sind auf DFB in der Trainerübungen und denken, die wissen, was es heißt, ein Cheftrainer zu sein. So, Einleitung, Hauptteil, Schluss, das kann, ja. Das können die meisten Amateurtrainer, auch Kreisliga. Aber denen das Vermitteln, das rüberzuzünden, pädagogisch. Ich habe Trainer gesehen, die halten 45 Minuten eine Ansprache. Ganz ehrlich, habe ich auch mal gemacht. So. Lang. Kam das an? Nein. Mhm. Jetzt mittlerweile taktisch maximal zwischen 7 und 14 Minuten. Das lernst du nur durch die Praxis. Und, ein, ne? Und das klar, lernst du auch durch die Vier-Augen-Gespräche. So, und das ist das. Und auf einem gewissen Niveau siehst du auch gerade an City, Qualität setzt sich immer durch. Das ist das.
Ja, ja. Und ich glaube, also wenn du jetzt Co-Trainer bist, musst du erstmal auch, es muss dir bewusst sein, dass du dann die Verantwortung hast und dann auch mit dem Druck umgehen musst, ne? Wenn du dann die, ja, du bist dann ja der Hauptverantwortliche.
Das unterschätzen viele Co-Trainer.
Und ja, und da kann ich mir vorstellen, also ich habe so eine Parallele, ich war mal Teammanager, ne? Aber bevor ich Teammanager war, war ich noch quasi der Supervisor und dann ist der eigentliche Teammanager ist ausgefallen. Mhm. Und dann hieß es von jetzt auf gleich, okay, du hast jetzt die Verantwortung. Und dann muss er erstmal dran überdenken, ja, okay, was heißt das eigentlich? Was muss ich eigentlich alles machen? Ne? Also das ist dann erstmal, damit musst du halt umgehen können. Da musst du irgendwie sagen, okay, ich nehme die Herausforderung an, ich kann mit dem Druck umgehen, ich weiß, was ich tue. Natürlich brauchst du auch jemand, der dir vielleicht da noch zur Seite steht und dich auch nicht scheitern sehen will, sondern dich fördert. Ne?
Es wird auch viel die pädagogische Komponente unterschätzt. Beispiel, Amateurfußball oder Profibereich. Es spielen 11 Spieler. Du hast, sagen wir mal, 26, 28 Mann. Plus 3, 4 Einwechslungen. Im Amateurbereich 5. Das heißt, 10 Spieler spielen nicht. Also, da muss man ja pädagogisch betrachten, die mögen mich nicht. Und wenn die nicht so selbstreflektierend sind, sagen die, der Trainer hat keine Ahnung. Oder der weiß, ich weiß es besser. So. Die alle bei Laune zu halten, macht ein Co-Trainer nicht. Natürlich gibt's Co-Trainer, die dahin gehen, den guten Bullen spielen. Und aber diese Gespräche, die macht 99% immer der Cheftrainer. Der Co-Trainer muss quasi den Rücken dem Cheftrainer decken. Ne? Wenn die Spieler, die unzufrieden sind, über den Trainer schlecht reden oder ihre Unzufriedenheit wiedergeben, muss er das so verpacken, das ist nach meiner Meinung seine Aufgabe, dass der Co-Trainer nie den Cheftrainer rasieren möchte oder dass der quasi den Spieler versteht, aber ganz klar den Standpunkt vom Trainer wiedergibt und den Rücken zudeckt.
Ja, ja. Nee, also definitiv, das ist, ja, das muss man hinbekommen. Natürlich hat man auch vielleicht Zeit, sich noch zu entwickeln, aber im Profigeschäft, glaube ich, gibt es die Zeit halt nicht immer. Ja,
das daher, ich sehr,
ja, muss
das
man
sich das aber machen. Sehr traurig, weil das Paradebeispiel Freiburg hat uns ja gezeigt, wie wichtig Zeit ist. Freiburg ist mit Christian Streich abgestiegen, wieder aufgestiegen. Für den Prozess, für den Verein. Was war jetzt daran so schlimm, abzusteigen? Heute fragt keiner mehr daran. Jetzt spielen um die Champions-League-Plätze nach 10 Jahren. So im Amateurbereich ist das genauso. Also dieses Kurzschlussreaktion, wenn du einen guten Trainer hast und weißt, der ist fachlich gut, und ich habe es ja gerade in auch einigen Oberliga-Vereinen gerade gesehen, die Namen will ich jetzt nicht nennen, Vereine, und der Typ ist 7 Jahre in einem Landesliga-Oberliga-Verein, weil es gerade auf den Abstieg, dann steigst du halt ab. Deine Fanbase, die kommt doch so oder so. So, aber du, die Spieler, die Trainer, die bekommen ja keine Millionen. Das ist das. So, die Zuschauer, die, ne, im Kreis, ja. Also letztes Jahr der Verein, der Oberliga-Meister geworden ist, also, die haben, glaube ich, 400 Zuschauer, wenn überhaupt. So, ob du dann Landesliga spielst, Bezirksliga, Kreisoberliga, tut sich da nicht viel. Aber halt doch an den Trainer, wenn er gut ist. Wenn die Spieler sagen, auf einmal, der hat keine Ahnung, aber wieso hast du ihn überhaupt geholt? So, dann sage ich wiederum, ja, dann steig ab, mach den, aber die wollen immer den kurzfristigen Erfolg. So, das ist der Knackpunkt.
Klar, also, das ist das, ja, kurzfristig, ja. Aber langfristig, also ich finde schon so, gerade du gesagt hast, Freiburg, genau. Mainz, das sind so Vereine, die halt auch lange an ihrem Trainer festhalten. Und auch wenn es mal nicht so gut läuft, dass man da versucht, die Kurve auch so zu bekommen. Also das finde ich auch den schöneren und besseren
Ansatz. Ja, warum? Weil die Infrastruktur steht, weil die wissen, die kennen ja ihren Budget für erste, zweite Liga. Wenn du eine super Nachwuchsarbeit wie Freiburg und Mainz hast, wie du gerade eben genannt hast, weißt du doch sowieso, ey, wir haben so starke Jugendtrainer, so starke Jugendspieler, die werden auch die Qualität haben, in der zweiten Liga sich zu integrieren. Und dass wir uns wieder extern verstärken, in die Erstliga aufsteigen. Warum? Weil es Identifikationsfiguren im Verein gibt, Spieler wie Trainer. Aber wenn du mal siehst, andere Vereine, Beispiel Schalke, wenn du mal siehst, wie viel, Norbert Egert hat ja letzten Interview raus, wie viele Spieler er rausgebracht hat und wie viele Trainer verschleißt in der Ersten, das passt ja nicht zur Relation.
Ne? Nee.
So, das ist das. Und das ist das Traurige. Da sollte man eher nicht immer, natürlich wirtschaftlich gesehen, ja, ich weiß es auch, dass wie viele wirtschaftliche Gründe hat. Aber im Amateurbereich finde ich das einfach lächerlich, wie viel Trainerverschleiß wir haben. Es ist einfach nur traurig. So, und das.
Ja. Ja, Trainerverschleiß bei Schalke war auf jeden Fall sehr extrem, ja.
Ja, da kann man ja mal sagen, das ist die wirtschaftliche Problem. Im Amateurbereich habe ich gar kein Verständnis dafür, auch wenn das auch Sport. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil, guck dir mal jetzt, wenn wir mal Revue passieren lassen, wie viele Vereine, die jetzt durchmarschiert sind, im Prozentual gesehen, sind in die Oberliga oder regional hoch und sind jetzt Kreisliga oder die Verein existiert nicht mehr. So hättest du doch lieber eine Infrastruktur aufgebaut, eine solide Fanbase, weil sie quasi Dorfzuschauer vom den Stadtteil rüber und eigene gute Jugend gefördert, gute Jugendtrainer, gut bezahlte Jugendtrainer, wo du weißt, ey, weißt du was, wenn der Trainer geht von sich aus, haben wir eine gute Jugend. Aber wenn du keinen Unterbau hast, ja, dann bringt ja früher oder später ist jeder Oberliga, Regionalliga-Verein nach Meinung zu Scheitern verurteilt, wenn die Infrastruktur nicht da ist. Und das Geld ist einfach für mich von der Mannschaft in die Mülltonne. Das ist sinnlos. Das ist langfristig gesehen für mich, ich kenne da kaum. Beispiel Eversberg, siehst du ja gerade. Oder da fehlt die Infrastruktur. Wenn Eversberg einmal absteigt, obwohl die einen super Trainer haben, ne, die fangen jetzt erst an, der Jugend zu investieren. Ne, die müssen, wenn die jetzt absteigen würden in die dritte Liga, dann könnte es ganz schnell in die Oberliga gehen. Das geht schneller, als man denkt. Warum? Weil die Infrastruktur nicht gegeben ist. So, wenn du aber einen guten Verschleiß hast von unten nach oben, dann ist egal, ob du Spieler da langfristig bleiben oder gehen, weil ein guter Spieler, der mit dem Verein ist, bleibt da, ob Oberliga, Landesliga, Bezirksliga bleibt. Ich habe das sehr oft gesehen. Die identifizieren sich mit dem Verein, mit dem Dorf, mit dem Bezirk, mit der Stadt.
Ja, klar, also das ist auch etwas, was länger hält. Genau. Das ist ja bekannt auch, ne, tatsächlich, ja. Ja, ja. Ja, kommen wir nochmal da drauf. Du hast ja eben nochmal kurz angedeutet. Du hast ja auch hospitiert bei Schalke. Unter Mike Büskens und Gerald
Asamoah. Genau, der Kontakt kam durch über Gerald Asamoah zu meiner Hospitation.
Okay, sehr schön, also sehr spannend auch. Ich hatte auch gelesen, ich hatte da einen Artikel drüber gelesen und das hat mich auch nochmal interessiert, was du da genau gelernt hast. Also wie ist das zustande gekommen und was hast du da genau gelernt?
Also ich habe im
Profi... Wo du sagst, ich habe danach mein Bild über den Fußball verändert.
Ich habe ja auch zwischendurch mal beim öffentlichen Training, mir ging es nie... Ich habe immer gesagt, was machen bei dem geschlossenen Training? Da war ich sehr neugierig. Weil also öffentliches Training, jeder, der Trainer begeistert ist, geht mal zu einem Leverkusen-Training. War ich ja auch schon. Ich habe so oft Trainingsanleitungen von Xavi Alonso, Jürgen Klopp etc. alle schon durchgeguckt. Ob das Favre war, ob das der Boss war, der bei Dortmund war. Ich habe die immer wieder aus... Aber mir war wichtig, was passiert im geschlossenen Training. Und da habe ich etwas gelernt, was mich geprägt hat bis jetzt. Im Kopf auch, weniger ist mehr. Wir denken immer, da ist so viel Komplexität, so viel Feinheit. Nein, ist es nicht. Also noch ein guter A-Lizenz-Trainer macht fast inhaltlich dasselbe wie bei Schalke in der ersten, zweiten Mannschaft. Ob öffentlich oder geschlossen. Also die Trainingsformen, Übungen, die ich da gesehen habe, kannte ich alle. Also es war nichts, wo ich sage, wow, ich habe jetzt eine Trainingsform gesehen, die kann, obwohl ich eh kein Fan bin vom Profi, brauche ich Trainingsformen im Amateurbereich einzusetzen, alle, besonders taktisch. Ne? Aber ich habe da gemerkt, weniger ist mehr. So viel tut sich da nicht. Du hast Qualität, du hast pädagogisch was gesagt, was du neben dem Platz Ich hätte viel, viel gerne die Gespräche mit Xabi Alonso gehabt in der Meister, ja, wie er neben dem Platz wie ein stilles Mäuschen gelauscht, wie er mit den Spielern redet, was er denen sagt, wie der das sagt als Real Madrid-Ex-Spieler. Ne? Und dann habe ich gedacht, das ist, glaube ich, die wahre Qualität, der unterscheidet zwischen einem Bundesliga-Trainer, zwischen ankünftigen Weltklasse-Trainer bei Xabi Alonso. Weil ich habe auch bei Xabi Alonso einige Einheiten gesehen. Ich kannte alles. Ich wusste alles. Ne? Hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ich bin auch nein, weil viele Trainer, die sehr hoch trainiert haben, haben wir oft unter 4 Euro Mike Buskins. Vor 80 Jahren haben wir die Einheiten auch gemacht. Ne? Ob das jetzt Boxbesetzung hieß, früher Strafraumbesetzung. Ne? Das wird ja nur jetzt, die Floskeln werden nur erweitert. Es werden mehr Fachbegriffe reingeworfen, aber im groben Ganzen, natürlich Pep Guardiola, Jürgen Klopp, ganz hohes Niveau. Mittlerweile macht man sogar Taktiktraining bei Einwürfen, aber das kann ich ja beim Amateurbereich ja nicht anwenden. Da ist das ja, was ich so ja, die Trainingszeit fehlt. Ja, ja, ja. Aber ich habe da echt gemerkt, weniger ist mehr. Das ist nicht so komplex, wie viele sich das auch vorstellen, dass da Fußball neu erfunden wurde.
Und das es soll ja auch der Spaß immer noch im Vordergrund stehen. Ne? Der soll ja nicht verloren gehen. Ich kann mir vorstellen, dass man die Spieler auch überfordert mit zu viel Detail, zu viel Input, dass sie das vielleicht gar nicht alles verarbeiten oder aufnehmen können.
Ja, bin ich voll bei dir. Das ist, und viele wollen es auch nicht. Also wenn zum Beispiel ein Kadermann, der in der ersten Liga gespielt hat und Nationalmannschaft, was willst du denn in der zweiten Liga noch fachlich erklären? Was ich auch gemerkt habe, ist halt, ein Profi, weil das ist mir aufgefallen, ich zu der Zeit, wo ich hospitiert habe, ich die Presse sehr, sehr stark verfolgt. Die Pressemitteilung über die Mannschaft intern, weil ich war ja in der Kabine ja mit drin, ich habe ja gesehen, wie die im Stadion trainiert haben. Die haben dann so aufgebrodelt, das hat mir auch der Mike Buskins gesagt, ob die sich alle hassen würden. Ich war im Training und ich dachte, die wären alle die besten Freunde. Die haben gelacht, die haben Spaß gemacht. Also da wird mehr negative Energie von der Presse reingebracht, weil das ja Schalke nur viel oder Profibereich, als es ist, so die Stimmung, wie ich die auf Schalke, wo ich da war, wahrgenommen, war sehr positiv. Sehr, sehr positiv. In der Mannschaft, die wirklich sehr harmonisch, ob Trainer, Spieler untereinander. Und die haben wirklich den Mike Buskins alle geliebt. Und also diese Präsenz, die der Mike Buskins auf dem Platz hat, die ist unglaublich. Also ich hatte mehr den Eindruck, dass er der Cheftrainer war als jeder andere. So, und aber ja, die Stimmung war überragend. Ich dachte, ich sehe gerade, vielleicht war das vielleicht auch ein Grund, warum die nicht erfolgreich war. Weil die zu gut gelaunt waren. Aber das war nie so. Also, ich unterstelle der Presse, dass sie Falschmeldungen gemacht haben. Warum? Weil die Stimmung war gar nicht so geheizt, wie das so dargestellt haben. Und das fand ich auch sehr schade. Und das kannte ich auch so nicht. Weil ich habe genau, oh mein Gott, das muss ja noch schlimmer sein. Weil wir wissen ja nicht alles. Nee, war es gar nicht. Das war eher spiegelverkehrt, dass die Stimmung sehr gut war im Verein.
Okay. Ja, das ist ja leider manchmal die Presse, die dann Dinge nochmal aufbauscht.
Und wir denken, es ist ja noch schlimmer dann. Weil die Presse weiß ja nur ein Teil mit, nicht alles. Aber es war eher das Gegenteil.
Ja, ja. Ja, das ist natürlich schade dann, ne? Und das ist ja auch ein Teil, sag ich mal, Unruhe. Ne? Man braucht ja auch, ne, man spricht ja oft auch, im Verein herrscht Unruhe. Das sind natürlich auch, sag ich mal, die Hierarchien teilweise, die dann, oder die einzelnen, oder die Prozesse, die nicht glatt laufen oder Machtgefechte oder was auch immer, ne? Aber dann noch die Presse obendrauf, ich glaube, dann ist die Unruhe halt nochmal schwieriger, irgendwie auch wieder rauszubekommen. Definitiv. Ne? Ja, schön. Ja, danke auf jeden Fall für die Einblicke. Ja, du hast ja eben auch geschildert, also Erfolg. Wie definierst du Erfolg für dich? Oder wie gibst du deinen Spielern, sag ich mal, wie motivierst du die, um erfolgreich zu werden?
Also ich unterscheide zwischen Amateur- und Profibereich. Man muss ja sagen, im Profibereich ganz gleich, ich sehe das ja auch meinen Schützlingen, die im NRZ arbeiten, ne, die ich auch betreue, und den einen Profispieler, den ich habe, da ist ergebnisorientiert. Wenn du heute die Leistungen nicht bringst, bist du morgen wahrscheinlich weg. Punkt. Aber in der Jugend, im Amateurbereich, bin ich froh, wenn die Jungs weg von der Straße sind, wenn die im Fußballverein sind. Für mich ist ein Riesenerfolg, wenn ich eine fast im Durchschnitt 80-prozentige Anwesenheitsquote habe, weil die Bock darauf haben, am Platz zu kommen. Nicht auf mich, auf das Gesamtpaket im Vereinsleben. Ich merke das ja gerade in meinem jetzigen Verein. Also gefühlt habe ich eine 100-prozentige Trainingsbeteiligung. Es ist ja nicht, weil ich jetzt gerade da bin und der Messias bin. Nee, im Gegenteil. Der Verein ist so gut aufgestellt, dass die sich untereinander so gut wohlfühlen und dass die abgelenkt sind. Weil ich trinke ja auch mal gerne mal was, aber ich habe lieber Spieler, die zum Fußballverein gehen, als in die Kneipe. Weil das für die Gesundheit nicht mehr wirkt. So. Und wenn ich die Kinder, besonders im Jugendbereich, wenn ich die Wahl habe, dass sie am Hauptbahnhof sind, lieber beim Fußballverein sind, das war für mich viel wichtiger. Weil vom Hauptbahnhof irgendwo rum Kumpeln, mit den Freunden rumchillen, etc. geht's ganz schnell in Dickerei. Ich hatte Spieler, Jugendspieler, die waren im Jugendknast. Die musste einmal da rausgeholt, die haben mir unterstützt, dass sie Fuß fassen. Und bei dem Fußball dann quasi, dann weil die so gut waren, eine Ausbildung bekommen. Für mich ist das ein Riesenerfolg. Jeder Spieler, der von der Straße zum Vereinsfußball kommt, besonders im Amateurbereich, ist das größte Erfolg, den man haben kann. Das ist das.
Ja, nee, schön gesagt, auf jeden Fall. Kann ich hier nur zustimmen. Ja, da ist man natürlich auch gefragt, ne, als Trainer, als Vorbild, da auch mal die Augen oder und Ohren offen zu halten. Empathie muss man ja auch 100%. Mitbringen können, um da, ja, damit du da sowas auch mitbekommst. Nicht das, ne, kann ja sein, dass man das gar nicht mitbekommt als Trainer oder sag mal, die Eltern sind vielleicht nicht so präsent bei dem Jungen oder Mädchen. Das sind ja alles Faktoren, die da auch eine Rolle spielen.
Definitiv. Im Jugendbereich ist das ja auch so, dass wir Eltern, ich habe Elternteile gehabt, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. So, ich habe Spieler gehabt, die haben seit 4 Jahren dieselben Fußballschuhe gehabt. Und da brauchen die wirklich, und die suchen ja quasi einfach, es klingt banal, aber die suchen wirklich nur Liebe. Aufmerksamkeit, Zustimmung, weil die kennen das nicht. Also wir gehen immer in der Gesellschaft davon aus, von unserem Standpunkt, warum ist der Spieler oder der Schüler, der Mensch nicht so wie wir? Warum ist der nicht so respektvoll, benimmt sich so? Warum sagt der, artikuliert sich nicht so? Warum benutzt er nicht so? Ja, aber weil wir nicht wissen, wie er lebt. Und er weiß nicht, wie wir leben. Er kommt nicht aus demselben Hause wie wir. Mhm. Und der erste Grund ist, den Kindern zu vermitteln, ihr seid hier herzlich willkommen und habt Spaß. Ganz, ganz wichtig. Wir sind froh, dass ihr da seid. Dankbar sein, dass die Spiele überhaupt kommen. Weil es wird immer so, diese Pessimist, ja, es kommt keiner mehr zum Fußballverein und die sind vor der Playstation. Ja, weil die Vereine nicht dankbar sind. Weil die Spieler mittlerweile auch sich selber gelernt haben, wertzuschätzen. Das ist das. Mhm.
Ja, ja, Wertschätzung, ja. Auch 100%. Ein wichtiges Thema. Definitiv. Ja. Wie teilst du deinen Spielern mit, dass sie nicht in der Startelf sind? Oder machst du es gar nicht? Also ich weiß, Carlo Ancelotti macht das wohl scheinbar nicht. Ich hatte da neulich auch nochmal einen Beitrag zugesehen. Nur wenn der Spieler aktiv auf ihn zukommt, dann erklärt er ihm das, aber ansonsten macht er es nicht. Ja,
zum ich unterscheide auch wieder im Profibereich. Ne? Ich glaube, im gestandenen Spieler solltest du mal wirklich mal beim letzten Training nach dem Spiel mal erklären, warum er jetzt nicht spielen wird. Besonders ein erfahrener Spieler, auch besonders Identifikationsfiguren im Verein, der quasi ein Standing hat in der Mannschaft, im Profibereich. Im Jugend- und im Amateurbereich bin ich eigentlich kein Fan davon, aber ich habe ja auch gelernt, bei gewissen Achsenspielern und erfahrenen Spielern, das wünschen die sich, das brauchen die auch. Wir haben ja gerade über Aufmerksamkeit gelegt, Wertschätzung, weil besonders, das habe ich im Seniorenbereich, das war für mich, habe ich immer sehr unterschätzt. Ich gebe meinen Kader erst eine Stunde bevor das Spiel wird bekannt und meine Aufstellung. So, das müssen die respektieren. Nee, bei erfahrenen und älteren Spielern habe ich auch jetzt die Erfahrung gemacht, durch die 2-3 Jahre, rede mit den offenen ehrlich. Einfach ehrlich und offen. Ey, ich habe gemerkt, du warst diese Woche vom Kopf nicht da, mental nicht da, deine Trainingseinheiten hat nicht. Oder wie geht's dir? Hast du private Probleme, weil deine Leistung, weil du bist ja ein Stammspieler. So einer, der nicht Stammspiel weiß es, der fühlt das. Auch wenn er das nie vor der Mannschaft zugeben wird, der lügt auch für sich selber im Spiegel an. Aber ein gestandener Profi musst du das erklären. Auch musst du auch den manchmal auch schützen. Vor sich selber, vor seinen Problemen. So, und er wird das auch verstehen. Also ich habe nie negativ, meist haben das Spieler nicht verstanden, die mit sich selbst nicht im Reinen war. Also ich habe immer Spieler, wenn ich ein Problem mit dem Spieler habe, habe ich letztens noch meinen alten Co-Trainer gesagt, ja, wir tauschen uns immer noch sehr aktiv aus. Ich habe dem mal gesagt, ey, guck mal, wir haben so viele Jungspieler hochgebracht, ob das Oberliga, Landesliga, Bezirksliga, Profibereich. So, sag, jetzt lass uns mal die Negativbeispiele. Alle Spieler, mit denen wir immer Probleme hatten in den 4 Jahren, 5 Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben, wie hoch spielen die jetzt gerade? Ja, die spielen alle schlechter, als wo die bei uns waren. So, das ist ja der Beweis, dass unser Weg ja richtig war. Und dann meinte, hast du recht. Hab ich gesagt, ja, wenn wir was falsch gemacht hätten, und ich bin sehr selbstkritisch und ich habe sehr viele Fehler gemacht, habe ich am Anfang gesagt, wenn ich reflektiere, wie ich meinen ersten Trainerjahr war, habe ich bestimmt 70% falsch gemacht. Aber ich gucke dann immer, wo ist der Spieler? Wo war der vorher? Ich rufe auch die alten Trainer an, weil wir Trainer müssen sehr, sehr freundlich, und es wird auch oft unterschätzt, dass wir uns auf dem Platz vielleicht oft in die Haare kriegen, aber neben dem Platz sind wir sehr akribisch miteinander unter Kommunikation. Und wir tauschen uns auch über die Spieler aus. Und wenn ich weiß, der Spieler XY war vorher schon ein Problem, wird auch nach mir ein Problem. Deswegen mache ich mir kein schlechtes Gewissen. Es tut mir dann nur weh bei einem Spieler, mit dem ich eine Bindung habe, der das überhaupt nicht nachvollzieht. Und den, da suche ich sogar ein Zweitgespräch. Und versuche ihm den Standpunkt zu erklären.
Okay, verstehe. Ja, es ist in manchen Fällen, gebe ich dir recht, muss man es auch erklären. Hat auch wieder was mit Wertschätzung am Ende des Tages zu tun. Hast du, sage ich jetzt mal, wir haben ja von Idolen gesprochen oder von Legenden, hast du eine Lieblingsstartelf, so All-Time, die du im Kopf hast? Und mit welchem Spielsystem würdest du die spielen lassen?
Das Problem ist, ich bin ein, für ein Amateurbereich ist ganz simpel 4-4-2, ist das einfachste System zu erklären, aber ich bevorzuge das 4-3-3 von Jürgen Klopp, das Rock'n'Roll-Spiel. Ich bin ein Riesenfan davon. So, wenn ich meine All-Time nehmen müsste, für mich ganz klar im Tor ist und bleibt Manuel Neuer der beste Torwart aller Zeiten. So Linksverteidiger für mich Roberto Carlos, obwohl Marcello ganz weit dahinter ist. So rechts ist es Cafu, allein wegen seiner Physis, weil ich habe auch die Spiele gesehen, wo Cafu gegen Cristiano Ronaldo gespielt hat. So viele sagen, ja, aber der war ja alt. Nee, ich habe den wirklich gesehen, wo Ronaldo in seiner Prime bei Manchester oder bei Benfica war. Und da sah, auch wenn ich ein Ronaldo-Fan bin, also was der Cafu da gemacht hat, ist unglaublich. Ja, Linksverteidiger Roberto Carlos, die da rechts in den Verteidigungen, Maldini und Ramos. Ja, ne, und auf der 6 für mich ganz klar der beste Sechster, der Abräumer ist Kanté. Der hat eine Lunge wie ein Pferd, das haben wir ja bei der WM gesehen, wo die Frankreich geholt hat. Links würde ich Ronaldo nehmen, rechts Messi, vorne drin R9, den brasilianischen Ronaldo, und im Zentrum würde ich dann quasi in Iniesta. Ja, ich würde Ronaldinho und Zidane nehmen. So Figo habe ich zum Beispiel meine beste Elf nicht genommen. Weil ich gesagt habe, die Zwischenkomponente fand ich schon so klasse. Aber ich wäre blind, wenn ich sagen würde, dass Messi nicht der bessere Fußballer als Figo ist.
Okay. Also ja, spannende Ausstellung. Und ein Star-Trainer noch an der Seite, wer wäre das?
Boah, Star-Trainer? Ja, muss man Carlo Ancelotti nehmen. Mit so vielen Stars kommt, glaube ich, nur sehr schwer umzugehen. Weil weder ein Jürgen Klopp hat mit so vielen Stars schon mal gearbeitet, also so viel, wenn man so geguckt. Und man weiß ja, dass Pep Guardiola mit gewissen Ego-Spielern Probleme hatte. So, und ob das ein Ibrahimovic war oder ein Ronaldinho war. So, und ich glaube, der pädagogisch mit diesem Star ein Exempel, so ein Exempel statuieren könnte mit seiner Aura, mit seiner Entscheidung, wäre, glaube ich, Ancelotti.
Okay. Also schön, ja. Schöne Aufstellung mit vielen, Legenden auf jeden Fall. Oh, meine, da muss ich aber lange dann überlegen, glaube ich, da bin ich, glaube ich, raus, weil ich habe die jetzt alle gar nicht präsent.
Du bist vorbereitet. Ich habe ja schon mal wir haben ja immer so diese Philosophien, wenn man so ein paar Bierchen zu viel getrunken hat. Ne, und da haben wir ja sogar, ich habe sogar in der Schulzeit mit meinen Klassenkameraden, wir haben das sogar aufgeschrieben. Also, jedes Mal, wenn wir eine Freistunde haben, haben wir gesagt, du schreibst deine Beste auf und dann diskutieren. Da habe ich jetzt dann auch gemerkt, da war auch ein bisschen so Trainer in mir drin. Schon in der 6., 7., 8. Klasse habe ich immer meine Aufstellung gemacht. Nee, der ist besser als der oder der ist besser als der. Bist du bescheuert? Der kann doch diese Skills besser. Obwohl wir damals nicht diesen Pool an YouTube, TikTok, Instagram medial hatten wie da jetzt. Wir haben früher nur Laola TV geguckt. Oder damals noch DSF. Ne, und da gab es nicht vorher. Das war das, was wir gucken konnten. Vielleicht noch Premiere. So, und dann noch die Champions League-Spiele. Aber das hat uns gereicht damals.
Ja, das stimmt, ja. Das war auch nochmal anders. Hat man sich ja irgendwie anders drauf gefreut. Jetzt wird man irgendwie so überfordert mit diesen ganzen Informationen.
Mittlerweile ist mir das sogar zu viel.
Ja, genau.
Bin ich voll bei dir.
Ja. Okay, ja, cool bis hierhin. Freut auf mich. Jeden Fall schon schöne Einblicke. Und wir haben noch einen kleinen Moment hier, wie es noch gleich weitergeht. Wenn du nochmal heute zurückblickst auf damals, würdest du etwas anders machen? Weil du sagtest auch, du hast hier schon mal viele Fehler gemacht. Würdest du jetzt nochmal heute mit deiner heutigen Erfahrung was anders machen?
Einiges, aber ich philosophiere auch mit vielen mit Kollegen und Kolleginnen im Lehrerzimmer. Wir tauschen uns sehr viel aktiv aus. Ich habe einen Lehrerkollegen, der ist selber Amateurtrainer. Und ich habe dann ihm gesagt, pass mal auf, wenn ich was anders machen würde und hätte, dann wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Das ist der Knackpunkt, diesen Widerspruch. Ich erwische mich selber, hätte ich das damals anders, wäre es besser gewesen. Ja, weil dann hätte ich A, die Reife nicht, B, die Intelligenz vielleicht nicht und das Fachwissen nicht, das ich heute habe. So, und ich bin mit mir, wichtig ist es, mit sich selber im Reinen zu sein. Und wenn ich mich im Spiegel angucke und meine Taten, es gibt viele Sachen, die ich falsch gemacht und bereue, ob das auf dem Platz oder nimmt, aber mittlerweile bin ich mit mir so im Reinen, in vielen Sachen, besonders im Fußballbereich, dass ich stolz drauf bin, was ich geschafft habe und wo ich was noch kriege, weil sonst wäre ich nicht heute, der ich heute bin. Aber es gibt natürlich viele Fehler, die ich gemacht habe.
Ja, sehr schön. Also sehr schön gesagt. Also man kann ja die Dinge auch nicht mehr ändern, ne, die man in der Vergangenheit. Ne? Man kann es
auch heute. Das sind ja diese philosophischen Gespräche, die man immer führt. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ey, ja, aber das ist ja widersprüchlich. Weil ich kann das nicht, sonst wäre ich nicht, der ich heute bin. Weil, ich sag nicht, das ist ja auch einer meiner Lieblingszitate, nicht das Ziel ist das Leben, sondern der Weg. Und der Weg, den ich gegangen bin, hat mich ja zu dem Ziel gebracht. So, und so deswegen, und das macht ja auch richtig Spaß. Ich habe da wirklich Spaß dran, ob ich Mentalcoach bin, Berater bin, Trainer, ich liebe Trainer sein über alles. Also das ist wirklich mein, und natürlich Lehrer. Also Lehrer und Fußballtrainer, aber Fußball, das ist, wenn du in der Kabine bist, neben dem Platz bist, das ist quasi für mich beide Freude.
Ja, ja, das ist doch schön, das ist eine richtige Leidenschaft, genau. Auf jeden Fall für. Was hast du damals gelernt, was du heute noch anwendest?
Disziplin. Die Ausdauer, ich denke, Ausdauer schlägt ja jedes Talent. Ich habe sehr, sehr viele Trainerkonkurrenten gehabt, mit denen ich an den Start gegangen bin. Und ich behaupte heute, dass die fachlich bessere Trainer waren als ich. So, bei denen hat es aber gescheitert an der Disziplin und an der Ausdauer. Und darin ist bei mir echt sehr, sehr schwer zu toppen. Fachlich gibt es viel, viel mehr besser als ich gewesen. Ich weiß es heute, wenn ich mich jetzt mit dem Rückblicke, mit denen ich konkurriert habe, die ich gespielt habe als Trainer, mit denen ich, aber in einer Sache war ich immer sehr, sehr fokussiert, war mein Wille, immer weiter zu machen, egal wie schlecht es mir geht oder egal wie schlecht es läuft. Disziplin steht über Motivation und das ist das Wichtigste.
Und das hast du woher gelernt, sage ich jetzt mal?
Rückschläge, besonders die politischen Rückschläge meiner Familie, ne, die Geduld, ne, so das alles, das Gesamtbild muss man in Betracht ziehen und nicht nur die einzelnen Steine. Und die ganzen Rückschläge haben mich bis jetzt nicht umgebracht. Ich formuliere das mal so lieb und nett. Und das hat mir gebracht, ey, solange ich einfach weitermache, irgendwann wird's besser und es ist doch irgendwann noch besser geworden. Mhm. Egal, was ich erlebt habe an negativen Ereignissen in meinem Leben, ob auf dem Platz, besonders dem Platz. Ich habe es irgendwie immer geschafft, aus dem Tief rauszukommen. Und irgendwann geht es ja auch besser. Und irgendwann wird es auch besser. Die Zeit halt alle Wunden, es hinterlässt Narben, aber die haben mich dann auch besser gemacht. Deswegen Disziplin, sich selber, also du musst ein schlechtes Gewissen haben, wenn du nicht diszipliniert bist. Sehr, sehr schlechtes Gewissen. Also wenn ich heute irgendwo zu spät komme, obwohl die wissen, dass ich im Stau bin, ich rege mich über mich selber auf. Obwohl die wissen, wir sind jetzt bis morgens, denen ist das egal, ich bin einer, der nie zu spät kommt. Wenn ich aber einmal zu spät komme, triggert es mich. Es nervt, ich bin wirklich dann, das ist auch einer meiner größten, vielleicht aus dem psychischer Klacks, kann man aus dem Grupp durchdrücken, aber es stört mich. Und das habe ich mir jahrelang antrainiert. Das kannst du dir nur über mehrere Jahre hinaus. Deswegen.
Okay. Okay, alles klar. Das heißt, aber ist das auch schon Perfektionismus oder ist das
Disziplin? Das ist nicht Perfektionismus. Ich würde sagen, dass ich ja sehr vieles richtig mache und ich mache um Gottes Willen sehr vieles doch falsch davon. Und deswegen entwickle ich ja Perfektionismus. Gibt es nach meiner, aber nah an Perfektionismus bin ich weit davon entfernt. Disziplin ist, egal wie viele Rückschläge, wie viele Fehler du machst, trotzdem an die Sache zu glauben und weiterzumachen. Weiter und nicht aufzugeben, fällt's hin, weiterzumachen. Natürlich habe ich in meiner Kindheit auch gewisse Heldencharaktere, ob das im Anime war oder im Marvel-Universum, mich sehr motiviert. Ne, das muss man ja sagen. Also ich bin zu der Generation aufgewachsen, wo besonders Anime-Serien einen sehr motiviert haben, gepusht haben. So gewissen Zeichentrickfilmen mit Superhelden oder so. Wir sind mit Spider-Man, Batman, Marvel-Figuren, Dragon Ball Z, Naruto, One Piece aufgewachsen. Und da ist immer der Protagonist, der ist sehr am Boden, der ist am Ende, der ist immer der Underdog, der fällt immer wieder auf die Schnauze, steht aber immer wieder auf, ob das die Rocky-Filme waren, immer wieder zurückkommen und wieder Gas geben, immer wieder, das. So, ja, ne, das cool. Ist, ob das ein Anime ist oder in den Hollywood-Filmen von früher. Früher hatten viel mehr Messages. Und das fand ich auch nicht so gefeiert. Rocky-Filme überragend. Mhm. So, oder Karate-Tiger.
Okay,
ja. Das sind ja, und ich beschäftige mich halt viel auch so, die alten Klassiker, die gucke ich heute noch. Besonders Coach Carter, ich weiß nicht, ob der Film dir was sagt. Mein Lieblingsfilm. Ja. Und da beruht auf einer wahren Begegnung, kann ich jeden nur empfehlen. Also wenn ich krank bin und krankgeschrieben bin, gucke ich mir den immer zu Hause an. Und das pusht mich immer wieder.
Ja, also Rocky-Filme und so, die habe ich auch öfter und gerne geguckt, ja, oder generell Sportfilme oder Biografien über Sportler. Finde ich auch total interessant und inspirierend, definitiv. Gibt es etwas, was du nicht so gut kannst und wo du dich verbessern möchtest?
Es sind sehr, sehr viele. Woran ich mich verbessern muss, ist ein bisschen, dass ich quasi nicht vieles zu sehr zu Herzen nehme. Also ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch und ich nehme mir oft vieles zu Herzen, ne, weil ich gelernt habe, durch das Trainerdasein Menschen auch zu lesen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, besonders nicht ich, wir Trainer können sehr schnell Menschen durchschauen, ob die lügen oder nicht. durch diese wiederholte Gespräche mit Spielern, Menschen und weil wir sehr, sehr oft den Verein wechseln müssen, ne, und Niederlagen haben, Rückschläge haben, haben wir ein Gefühl und ich muss lernen, dass gewisse Entscheidungen nicht zu Herzen zu nehmen, auch im Privatleben und dann versuche ich mich selber immer selber zu therapieren, dass ich da bin ich auch ein bisschen besser geworden, besonders diese ein Jahr Pause hat mir gut getan, besonders durch meine gesundheitlichen Rückschläge, die ich hatte, hat sich das gebessert und da habe ich mir viel Zeit genommen, mental mich das nicht mehr so viel persönlich zu nehmen und das
übt
sich auch positiv auf meine Mitmenschen, meine Mitspieler, meine Spieler, meine Kollegen aus und meine Familie aus. Dass ich weniger zu Herzen nehme alles.
Ja, das ist gut. Ja, man muss ja auch manchmal, wenn man diese Fähigkeit hat, ne, selbst reflektieren können und genauso tut auch mal so ein Auszeit auch mal ganz gut, ne, wo man sagt, erstmal Abstand gewinnen, damit man auch gewisse Dinge überhaupt verarbeiten kann und weiß, was da alles gerade
passiert ist. Wichtig ist auch, Selbstreflexion nicht mit extremem Selbstmitleiden zu verwechseln, weil dann kommt man in so einen Tief rein, was ich auch gemerkt habe, weil viele denken, weil wenn du in so eine extreme Selbstreflexion kommst, zählst du erstmal die schlechten Punkte auf. Ich rate eher, die guten Dinge erstmal aufzuzählen, um dich zu pushen, weil sonst kannst du ganz schnell in so einen emotionalen Tief reinkommen, wo es beim, ich habe ja Freunde, Kollegen, Bekanntschaft, die in Depressionen dadurch gefallen sind. Also die Dosierung macht es aus. Ne? Die Dosierung ist das Gift. Ne? Auch Reflexion muss man auch ganz besonders aufpassen, wie weit man damit geht. Aber sonst bin ich voll bei dir.
Mhm. Ja klar, definitiv. Ja, bevor wir dann noch zum Ende kommen, oder es ist noch nicht ganz das Ende, wir haben ein paar Fragen und dann gibt es noch die Nachspielzeit, ja. Da kommen auch noch ein paar überraschende Fragen, hoffe ich.
Gerne.
Ja. Ja, dein bekanntester Kontakt in deinem Telefonbuch, wenn du das
Den Namen habe ich ja gerade eben schon erwähnt, ist Gerald Asamoah.
Gerald Asamoah, okay. Sympathischer Typ.
Also sehr herzlich. Also wenn du ihn anguckst und wenn er dich mit dir redet, der lächelt so herzlich. Also da geht dein Herz. Wenn du mal einen schlechten Tag hast, rede mit Gerald Asamoah, wenn du den mal irgendwo sehen solltest, du kriegst sofort gute Laune. Sofort.
Das ist cool, ja. Werde ich machen, wenn
und ich mal sehen Gerald Asamoah ist ein sehr, sehr bodenständiger Mensch. Also, wenn man überlegt, der ist Nationalspieler, Schalke-Legende. Also, der hat ein gewisses Standing. Aber der behandelt jeden Menschen, besonders mich hat er auf Augenhöhe behandelt. Er hat mir nie das Gefühl gegeben, ich bin der tolle Gerald Asamoah von Schalke. Und für was, wie ich ihn angesehen habe, sich immer. Nein, er hat mich wirklich auf Augenhöhe und sehr, sehr herzlich und empathisch.
Er hat dir nicht das Gefühl gegeben, er ist der tolle Gerald Asamoah.
Genau, er war sehr herzlich, sehr empathisch. Ja. Also er hat wirklich, für mich ist er es immer noch, für mich ist das eine Legende. Also ich bin ein, ne,
und definitiv,
ich respektiere und feiere auch seinen Werdegang, besonders mit seinem Migrationshintergrund, so eine Leistung zu bringen. Also das ist für mich wirklich die Spitze des Eisbergs und ich habe großen Respekt vor seinem Werdegang. Und dann so bescheiden mit den Menschen umzugehen, mit mir war, das hat mir so gut getan, wirklich. So, da habe ich auch gemerkt, wenn ich irgendwann mal, wenn ich ein paar Fortschritte in meinem Leben machen soll, da habe ich mir das quasi bei ihm auch abgeguckt, dass ich um Gottes Willen niemals abhebe. Weil das Recht habe ich nicht, wenn ich solche Leute wie ihn sehe.
Ja, aber schön, dass er sowas auch vermittelt, ja. Also das ist ja umso schöner, ja. Du hast ja zu Beginn schon mal gesagt, du bist Spielerberater auf eine andere Art. Und du hattest auch einen jungen Spieler seinerzeit begleitet, der dann auch jetzt seinen Profivertrag unterschrieben hat. Das hatte ich ja auch, ja. Da warst du ja auch sehr stolz drauf. Kannst du da nochmal kurz diesen Prozess erklären und was deiner Meinung nach einen guten Berater dann?
Also der Grund, warum ich diese Nebentätigkeit mache, weil ich sehe mich mehr als Trainer und Lehrer, ganz klar, ist durch die negative Erfahrung in der Karriere von David. David ist mein Ziehsohn, also für mich wie mein Ziehsohn. Im Fußballbereich, der Vater hat selber zu mir gesagt, ich bin dein Papa, auf dem Fußballplatz ist das dein Vater. So, du, natürlich komme ich niemals daran, aber darum, ich soll die alle Entscheidungen mitbegleiten und ich war auch sein Trainer. Ich habe ihn quasi auf der Straße gefunden, deswegen bin ich ein Riesenfan. Ne? Der hat vor meiner Haustür gekriegt, darüber gibt es auch eine Doku mit ihm, so, und habe ihn auf der Straße gefunden, habe ihn angesprochen, habe mit den Eltern gesprochen, in meine Fittiche genommen, habe ihn selber ein Jahr lang trainiert. Dadurch, dass ich ihn selber trainiert habe, der war nicht bei einer E1, wo die besten Spieler sind, der war bei einer E2. So, und wir haben ihn ein Jahr, weil ich habe seine Stärken schon in der E-Jugend gesehen und habe ihm gesagt, der war immer Stürmer, der hat Tore geschossen am Fließband. Ich will Stürmer werden. Ich habe gesagt, willst du Stürmer werden oder willst du Profi werden? Weil der hat gesagt, ich will schon Profi werden. Ich sage, wenn du Profi werden willst, müssen wir dich umschulen. Meinte er, wie, du musst Linksverteidiger werden, weil von deiner körperlichen Physis, Veranlagung, Linksfuß auf der Welt, wir hatten damals, wo der in der EU war, gab es auf der Linksverteidigerposition Philipp Lahm nur mit Rechtsfuß. So, und das, wir haben wirklich den Prozess Das sollten viele Berater tun, was ich gerne, was sie nicht tun. Ein 5- bis 10-Jahresplan machen. Schritt für Schritt durchplanen. So, Spielerberater und Trainer, Spieler werden ja getauscht wie ein Fließband. Wir haben dann gepasst, mal auf. Unser Ziel ist erstmal, dass du Linksverteidiger, dass du die Boxbesetzung lernst, dass du die Abläufe lernst, schon in der E-Jugend. Laufweg, habe ich mit ihm trainiert. Einzeltraining ohne Ende. Nach einem halben Jahr Angebote aus Gladbach, Dortmund, Schalke, Leverkusen, Köln. Er war bei Köln beim Probetraining, in Dortmund, in Leverkusen und in Gladbach. Und über den damaligen Trainer, der jetzt Scouting-Chef ist, haben wir uns dann für ihn entschieden, weil er uns das beste Gefühl gegeben hat. Auch ein Prozess als Berater. Ich war nicht sein Berater, ich war quasi sein Beschützer. Ich habe ihn aufgepasst, ich habe ihn sein trainiert. Ich war eher der Trainer, deswegen nenne ich mich ja Mentalcoach eher. So, habe ihn begleitet. So, ja, habe ihm gesagt, wie sieht's aus? Wir haben nie über Geld geredet, mit niemals. Bis heute, Geld ist zweitrangig gewesen, weil es geht immer im Profibereich, im NRZ-Bereich, wie viel Geld. So, und dann haben andere Berater ihn zu locken, hier 500 Euro, komm mal zu mir. Ich kaufe dir Fußballschuhe, komm mal zu. Ich habe die, als er ins NRZ gekommen ist, die schwarzen Seiten des Beraterdaseins kennengelernt. Ich bin fest davon überzeugt, ein U15-Spieler braucht keinen Berater. So, er braucht einen Unterstützer, der ihn begleitet, ohne schriftliche Vereinbarung, ohne Vertrag, weil es sowieso in der Kinder beim DFB mittlerweile nicht gibt, ne? So, auch die Eltern nicht vertragen, dass du Mentalcoaches brauchst, die den unterstützen, weil ein 10, 11, 12, 13, 14, 15-Jähriger, der in NRZ spielt, sagt den Eltern nur das, was die hören wollen. So, aber er braucht quasi mit jemandem, der objektiv, der auch vom Fach ist, darüber reden kann. Die Trainer bauen immer Druck auf. Ich habe einen Spieler bei VfR Benrath gehabt. Der war bis zur D-Jugend bei Leverkusen, Stammspieler mit der Nummer 10. Weil der Druck so gewachsen und der nach meiner Meinung heute kein Ventil hatte, wo er das quasi mit den Leuten reden konnte, hat er von heute auf morgen, ich habe jetzt eine Freundin, ich habe das mit Freundinnen und Freundinnen sein für mich entdeckt, ich höre von heute auf morgen Fußball auf. Und da gibt es so viele junge Talente. Viele sagen immer, ich will ins NRZ, aber die meisten wissen gar nicht, wie viele NRZ-Spieler aufhören mit dem Fußball spielen, geschweige denn in den Amateurbereich gehen, weil die mental nicht darauf vorbereitet, wenn auch auf Rückschläge. Ich habe David immer gesagt, ey, Fußball ist wichtig, ja, aber, es gibt ein Aber, Schule. David hat seine Schule gemacht, 10. Klasse Abschluss gemacht, wir haben einen Plan gemacht. Er hatte damals nach der 4. Klasse eine Empfehlung fürs Gymnasium. So, jeder Elternteil wünscht sich, dass sein Sohn aufs Gymnasium geht. Ich habe aber den Eltern gesagt, Gymnasium und NRZ schafft der Junge nicht, weil ich den geistig nicht so weit sehe. Und die Mutter hatte die Weitsicht, mir zu vertrauen, dass wir den auf die Realschule gebracht haben. So, das ist meine Aufgabe als Berater, in Klammern Mentalcoach. So sehe ich das. Und ich rede mit dem Spieler über 5%, 10%, ich benutze mein Netzwerk, damit der, nein. So, und dadurch haben wir einen 5-Jahresplan gemacht. Jetzt haben wir gestern nochmal darüber gesprochen, wir haben wieder einen 5-Jahresplan gemacht. Er wird jetzt 20, bis 25 wollen wir ihn in der ersten Bundesliga oder in den Top 10 ersten Liga-Verein sehen. Das haben wir, als was wir dazwischen besprochen, ist unsere Sache. Und das ist der Unterschied, was viele Berater. Viele, es gibt Spieler werden zu sehr ausgewechselt und Berater und viele Spieler werden auch fallen gelassen, sobald mein Kreuzbandriss kommt. David hatte auch eine Verletzung. Ich habe ihn aufgebaut. Ich bin ein Berater in Klammern, der ihn trainiert hat, Einzeltraining gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass es Berater gibt, die ihre Spieler trainieren nach einer Verletzung oder in einer Verletzung. So, das mache ich ja. Das ist der Unterschied zwischen mir und den anderen ganzen Beratern, die da machen. Ich sehe mich nicht als Berater, als quasi als Wegbegleiter. Als Trainer, Spieler, Beraterpapa, der das weiß, aber die Eltern sind immer verblendet. Es gibt viele Eltern, die sehen nur Schule und es gibt viele Eltern, die sagen, der muss Profi werden und reich werden. Und ich versuche das Beste, aber keiner denkt an das Kind. Keiner. So, jeder denkt an die Karriere, auf Schule oder Fußball. Aber wie geht's dem Kind dabei? Daran denkt keiner. Und das ist meine Aufgabe. Deswegen habe ich da mir vorgenommen, als ich das gesehen habe, wie es läuft, ich kann es besser als die. Und ich mache es auch gerade besser. Und ich habe auch einen Spieler nach dem anderen jetzt ins NRZ gebracht. Ob Leverkusen, Dortmund, Duisburg. Und es macht mich, aber die Spieler werden von mir auch geschützt. Medial werden die nirgendwo gepostet von mir. Die Spieler dürfen auch nichts mit mir posten. Es wird alles, weil ein Spieler erst ab 15, 16 nach meiner Meinung Instagram, TikTok sich aktiv beschäftigen soll. Nicht, weil ich ein altes Gedankengut habe, weil er soll sich auf das Wesentliche fokussieren, auf sich und auf den Fußball. Darum geht's. Weil ich kriege hunderte von Nachrichten. Ey, ich spiele da und da kannst du mich zu einem NRZ bringen. So. Allein, dass du mir diese Frage stellst, ist schon mal der falsche Weg. Falscher Ansatz. So, und ich lehne sehr, sehr viele Klienten ab, als es mir einfach darum geht, den Spieler, wenn er es nicht schafft, auf das Leben vorzubereiten.
Verstehe, ja. Also auf jeden Fall ein ja, sehr, sehr guter Ansatz. Und natürlich gibt es auch viele schwarze Schafe, aber genauso auch Kollegen oder Kolleginnen, die da auch sehr aktiv
sind. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass in der
Beratung
viel mehr schwarze Schafe gibt als im Trainergeschäft oder im Berufsleben. Das ist unglaublich, was ich für Leute gesprochen habe. So, extrem viele. Es gibt aber sehr hochkarätige Berater. Wir arbeiten ja zum Beispiel, was viele ja nicht wissen, ich kümmere mich um David, aber David haben wir an eine Agentur gebracht, weil ich gemerkt habe, ich bin auf einem gewissen Level, habe ich das Netzwerk nicht mehr. Warum? Weil ich komme auch meine Grenzen, ne? So, aber es läuft alles professionell und im Wohle des Spielers und Kindes. Nicht der Eltern, nicht Wirtschaft, sondern im Wohle des Spielers und des Kindes ab. So.
Ja, definitiv. Das Geschäft ist hart. Also es gibt schwarze Schafe, es gibt aber auch gute Berater, würde ich behaupten. Also wie gesagt, ja, spannende Einblicke bis hierhin. Jetzt wechseln wir kurz das Thema. Jetzt hat Fußball kurz eine Pause, geht aber gleich wieder weiter. Genau. Dein Lieblingsessen?
Habe ich zwei. Das ist gemischter Grillteller im türkischen Bereich, Iskender und Döner. Also das ist beides bei mir auf einem Level.
Okay.
Das ist so.
Ja, ist auf jeden Fall lecker. Ja, hört sich gut an. Dein Lieblingsurlaubsziel?
Also ich bin jedes Jahr, das weiß auch jeder, in Thailand über die Weihnachtsferien war ich auf 9 Tage war ich in Thailand auf der Insel, weil ich so das fasziniert bin, im Winter bei 30 Grad auf einer Insel am Meer, am Strand zu sein, wo ihr quasi oder die Leute, die hier leben, bei Minusgraden sind. Das ist Thailand ist für mich Urlaubsparadies Nummer 1.
Ja, okay, auch schöner Fleck mit Sicherheit. Ja, muss ich auch noch.
Kann ich dir nur empfehlen.
Irgendwann mal vor mir. Ja. Hast du ein Lieblingslied, was dich inspiriert?
Ja, ich höre das sehr, sehr gerne, weil In the End von Linkin Park. Das Lied ist emotional. Das ist einer der wenigen Lieder, die mich auch wirklich emotional sehr packen. Und das höre ich sehr, sehr gerne.
Okay. Ja, auch schön. Ja, kenne ich. Ja. Deine Frage für meinen nächsten Gast, den du jetzt noch nicht kennst.
Boah, das ist eine gute Sache.
Hast du dir
lange Stutzen oder kurze Stutzen?
Okay. Ja,
gibt's auch bei, ist ein Riesenthema bei den Spielern.
Auf jeden Fall.
Okay. Ja, du kannst sagen, die alten Schienbein schon oder die neuen.
Okay, dann frage ich beides am Ende. Mal gucken, was die Antwort ist. Richtig dann aus. Ja, bin gespannt. Kann man dann auf jeden Fall im nächsten Podcast dann auch wieder verfolgen, was die Frage, die Antwort auf die Frage ist.
Ich werde definitiv die nächsten Fragen
verfolgen. Jetzt kommen wir auch
die Folgen verfolgen, ganz akribisch.
genau, und jetzt kommen wir ja auch schon, wie ich schon angekündigt hatte, zur Nachspielzeit. Die Entweder-oder-Fragerunde, ne, das kennst du bestimmt schon. Ich geb dir mal einen Begriff oder zwei oder drei und du musst dich dann eben am Ende für einen entscheiden. Dann geht's gleich los. Borussia Dortmund, Schalke 04 oder Fortuna Düsseldorf?
Borussia Dortmund.
Super League oder Bundesliga?
Super League. Die Liebe stärker als die Qualität.
Dann hatten wir die zwei Herrschaften auch schon erwähnt. Gerald Asamoah oder Mike Büskens?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, als Trainer da würde ich trotzdem Mike Büskens bevorzugen, weil ich habe mich ja mit ihm über eine Stunde unterhalten dürfen. Und ich glaube, mit ihm könnte ich viel mehr philosophieren als mit Gerald Asamoah.
Wechsel zur Halbzeit oder Einwechslung ab der 80. Minute?
Kommt eigentlich auf den Spielstand an, aber ich habe meistens immer, wenn ich gewechselt habe, immer zur Halbzeit, um was noch zu bewegen.
Was bist du für ein Trainertyp? Ruhig auf der Ersatzbank oder tobend an der Seitenlinie?
Tobend auf der Seitenlinie, dafür bin ich leider bekannt, aber ich hoffe, dass die Ruhe jetzt langsam mit dem Alter auf mich aufmerksam gemacht wird.
Für was würdest du dich entscheiden? Co-Trainer unter Felix Magath? Oder Cheftrainer bei
Arminia Bielefeld. Ganz klar.
Okay, und dann kommen wir nochmal zur Super League. Manche Follower von mir sind auch Galatasaray-Fans, so wie ich auch. Ja, daher die Frage, Galatasaray, Fenerbahce oder Şanlıurfa?
Ganz klar, Fenerbahce. Ganz klar.
Fenerbahce.
Ja.
Hast du ja schon.
Ganz erwähnt, klar, definitiv. Obwohl ich sage, ich prophezei es, das sagt mir mein Verstand, dass ich irgendwann ein Şanlıurfa Sporttrainer sein werde.
Ja, ich hoffe, ich wünsche es deswegen. Dir auf jeden Fall. Ja.
Das habe ich vor 10 Jahren gemacht, da haben mich viele ausgelacht, das sage ich extra bewusst nochmal, aber ich weiß das.
Ich wünsche dir auf jeden Fall, ja. Und wenn du dann in Şanlıurfa Spor weiß nicht, zweite,
gerade in der erste zweiten. Liga,
Trainer bist.
Ich hoffe, dass die da bleiben. Ich bin mir nicht gerade.
Okay, dann komme ich
auf jeden Fall. Du bist herzlich eingeladen. Auf dem Spielplatz oder auf der Bank nehmen ist Platz für dich weiter.
Ja, okay, dann, okay, mal gucken, ob das eintritt. Dann bin ich gespannt, ob wir uns da noch dran erinnern. Ja. Sehr cool, ja, Botan, das waren alle Fragen. Das war die Entweder-oder-Nachspielzeit-Fragerunde. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Und dann, ja, hören wir uns, sehen wir uns.
Genau.
Und
ich bedanke mich sehr herzlich.
Vielen Dank.
Wir hören uns. Dann pass auf dich auch, mein Lieber.
Ja, du auch. Jago und Fußball Podcasts hört ihr immer dann, wenn sie draußen sind und überall, wo es Podcasts gibt. Und um keine Folge zu verpassen, folgt mir auf meinen Kanälen und abonniert die Glocke. Bis bald, euer Jagon.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.